Ich lese aus Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Versöhnt mit Gott und miteinander. Vergesst nie, dass ihr früher verächtlich, Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen endgültig außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die bei ihm waren. Durch Christus dürft ihr jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott dem Vater kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid ihr auch ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Wir hören jetzt die Predigt.
Wir starten heute eine neue Gottesdienstreihe, die Gottesdienstreihe unter dem Thema Kirche oder Kirchengemeinde oder Gemeinde, je nachdem, welches Wort dir da geläufig ist. Kirche, Hoffnungsträger oder Auslaufmodell, Auslaufmodell oder Hoffnungsträger. Und wir beschäftigen uns ganz stark mit dem Epheserbrief in dieser Gottesdienstreihe. Und ja, Lena Hartl hat gerade einen ersten Teil daraus vorgelesen. Wenn wir von Kirche sprechen, und das steht eigentlich so über der ganzen Reihe, dann rede ich nie von einem Gebäude, sondern ich rede immer über die Gemeinschaft der Menschen, die dorthin kommen. Und wenn wir über Kirche nachdenken, dann denken wir nicht explizit über freie evangelische Gemeinde nach, sondern wir denken darüber nach, was hat Gott eigentlich zum Thema Kirche sich gedacht und gesagt in seinem Wort. Ein Satz, der heute wichtig ist und den du hoffentlich dir merken kannst und dann mit nach Hause nehmen kannst. Wenn du das mit nach Hause nimmst, dann ist schon alles gewonnen. Ewige Werte, ja, ich weiß, manche denken, ewige Werte wären Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, aber das ist nicht unser Thema. Ewige Werte schafft nur der Ewige. Ewige Werte schafft nur der Ewige. Und der erste Punkt heute, was ist mir wertvoll? Was ist mir wertvoll? Wir waren in der zweiten Osterferienwoche als Familie in Bayern im Urlaub und mein Sohn Finn und ich, wir sind dann nach Augsburg gefahren ins Stadion. Mal hier ein Bild mitgebracht. Ihr werdet uns dort nicht sehen oder nicht finden. Augsburger Stadion, Augsburg gegen Leverkusen, das war das Spiel. Und Augsburger Stadion hat ca. 30.000 Sitzplätze. Es war nicht ganz ausverkauft, ungefähr 25.000 Leute waren da. Aber in der Ecke, wo wir saßen, Familienblock, und dann schloss sich so die Fankurve an, da war es rappelvoll. Da saßen Jung und Alt nebeneinander, da saß Mann und Frau nebeneinander, da saßen Menschen völlig unterschiedlicher sozialer Schichten nebeneinander. Und das, was sie alle geeint hat, war, dass sie volle Kanne gesungen haben, geschrien haben, angefeuert haben, ihren Verein, und das, obwohl er in dem Spiel sang- und klanglos unterging. Und dann war das Spiel zu Ende und man, ja, ging dann hinaus, 25.000 Menschen verlassen dann dieses Stadion, einen Strom von Menschen. Und egal, wohin man hörte, es gab natürlich nur ein Thema, Fußball. Das ist so bei uns, ja. Es gibt so völlig unterschiedliche Themen vielleicht, wo wir völlig aus dem Häuschen geraten. Ja, für den einen ist es Fußball, für den nächsten vielleicht Formel 1 oder Urlaub an besonderen Orten oder Autos oder leckeres Essen oder irgendwelche besonderen Persönlichkeiten. Da können wir uns dann begeistern und davon erzählen. Und ja, was ist mir wertvoll? Was ist mir wertvoll? Bei solchen Themen fällt das relativ leicht. Ja, ich kann mich auch ohne weiteres in das Thema Auto verlieren und dann mit jemandem darüber fachsimpeln, was denn daran jetzt besonders ist, technisch neu oder was auch immer. Aber Kirche? Kirche als Thema, wo wir begeistert von reden? Das Robert-Bosch-Institut hat über die Uni Bremen eine Studie in Auftrag gegeben, und diese Studie nennt sich das Vielfältigkeitsbarometer oder das Vielfaltsbarometer 2019. Und es geht darum, auf einer Skala von 1 bis 100, wie groß ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für verschiedene Bevölkerungsgruppen? Also 1 wäre gar keine Akzeptanz. Ja, wenn nur 1% der Befragten sagen würden, diese Menschengruppe, Bevölkerungsgruppe akzeptiere ich nicht oder akzeptiere ich nur ganz wenig, dann wäre das eine 1 und viel 100. Klar ist, 100 erreicht keine Gruppe. Eine 100%ige Akzeptanz, das ist eine Utopie. Die höchsten Ausschläge, größte Akzeptanz, Menschen mit Behinderung, 83%, Vielfaltsbarometer. Eine dicht gefolgte Gruppe, Menschen anderer ethnischer Herkunft, fand ich interessant. Wirkt ja im ersten Moment gar nicht so, ja, wenn man so reinhört, das, was dann zum Teil aus rechtsgerichteten Parteien kommt, würde man ja denken, das ist ganz anders in unserem Land. 73% Akzeptanz für Menschen aus anderer ethnischer Herkunft. Aber am schlechtesten abgeschnitten hat folgende Gruppe: Menschen, die offensichtlich ihre Religion leben. Da ist jetzt nicht nur Christsein mit gemeint, ja? Aber das Denken, was dahinter steht, heißt, Christsein oder Glauben, Religiosität ist bitteschön Privatsache. Man kann heute über alles berichten, über die abgedrehtesten Sachen werden Veröffentlichungen gemacht, aber so, man hat so den Eindruck, eines der letzten großen Tabus in unserem Land ist, was du glaubst. Das behalte doch besser für dich. Ja, Glaube als Privatsache, religiöse Menschen, die das offensichtlich leben, haben eine Akzeptanz von 44%. Wie ist das denn, der Gottesdienstbesuch in Uedem? Ich habe mal meine Kollegen gefragt. In der katholischen Kirche kommen an den verschiedenen Gottesdiensten an einem Wochenende circa 200 Menschen in den Gottesdienst. In der evangelischen Kirche sind es 20. Und bei uns so im Durchschnitt, wenn man die Kinder auch mitzählt, die ja auch ihren Gottesdienst feiern, sind es 130, 140 Leute. So insgesamt gehen also in Uedem an einem Wochenende 360 Leute in den Gottesdienst. Uedem hat zurzeit 8.503 Einwohner. Das heißt, 4,2% der Einwohner Uedems gehen an einem Sonntag in den Gottesdienst. Und wir wissen, dass ja nicht alle Menschen, die in einen Gottesdienst gehen, aus Uedem sind. Das heißt, eigentlich ist die Zahl noch niedriger. Und trotzdem liegen wir mit dieser Zahl in Uedem über dem Bundesdurchschnitt. Ja, also es scheint ein richtig frommes Pflaster zu sein hier in Uedem. Die Austrittszahlen steigen. Am Freitag stand in der RP, dass von der statistischen Erwartung her es so ist, dass bis 2060 die Kirchenmitglieder der beiden großen Kirchen, katholische Kirche, evangelische Kirche, die Kirchenmitglieder sich halbiert haben. Das bedeutet eine Generation weiter. Kinder, die heute geboren werden, wenn die 40 Jahre alt sind, haben sich die Kirchenmitgliedszahlen in unserem Land halbiert. Austrittszahlen steigen. Viele Menschen in Deutschland, und ich sage das ja gar nicht als einen Vorwurf, sondern das ist eine reine sachliche Feststellung, haben gar keine Verknüpfung mehr mit Kirche oder Glauben in ihrem Alltag. Das kommt im Denken gar nicht vor. Das hat also null Relevanz. Und da wird auch nichts vermisst. Das ist einfach so. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Zahl von Menschen, die sind enttäuscht von Kirche oder lehnen Kirche, vielleicht auch gerade nach diesen Missbrauchsskandalen, die dann publik werden, sie lehnen Kirche ab. Kirche als Auslaufmodell? Und ist das denn ein neuzeitliches Phänomen? Kirche als Auslaufmodell? Paulus schreibt an die Epheser. Der Epheserbrief wird uns begleiten. Ephesus war eine sehr wohlhabende Stadt. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Sie lag in der heutigen Türkei in der Nähe von Izmir. Und sie war eine sehr wohlhabende Stadt. Und das lag daran, dass ihr Hafen ungemein günstig lag im Mittelmeer. Und es war ein militärischer Hafen und auch ein wirtschaftlicher Hafen. Und dieser Wohlstand der Stadt machte sich überall in der Stadt bemerkbar. Überall gab es Prunkbauten. Von dem Hafen zu dem Theater gab es eine 11 Meter breite Prunkstraße, die komplett mit Säulengängen bestanden war. 11 Meter, das ist so eine dreispurige Bundesstraße ungefähr. Komplett mit Säulen bestanden, direkt zum Theater, und das Theater fasste circa 30.000 Menschen. Augsburger Stadion. Dort in Ephesus gab es den Tempel der Artemis. Und dieser Tempel war der größte in der griechischen Welt. Er gehörte zu den 7 Weltwundern der Antike. Und natürlich hatte die Artemis entsprechend viele Anhänger dann auch in Ephesus. Ephesus war ein religiöses Zentrum. 300.000 Bewohner hatte die Stadt. Das war für damalige Verhältnisse wirklich eine Metropole, eine Stadt, auf die man stolz sein konnte. Und Paulus kommt nun dorthin, verkündet da die gute Nachricht von Jesus Christus, und interessanterweise kommen Menschen zum Glauben, sogar gar nicht wenige. Und das bekommen die Artemis-Anhänger mit. Und das führt zu Aufruhr. Und die Artemis-Anhänger sagen, wir müssen uns alle versammeln. Und sie machen einen Aufruf und alle Artemis-Anhänger kommen in das Theater, 30.000 Leute. Und dann werden Paulus und seine Anhänger dorthin geschleppt. Und es kann niemand diese Menge zur Ruhe bringen. Denn sie schreien 2 Stunden lang ununterbrochen, groß ist die Artemis der Epheser. 2 Stunden lang Sprechchöre. So dass irgendwann wirklich die Soldatenmacht von Ephesus zur Hilfe gerufen werden muss, damit dort überhaupt wieder Ruhe und Sicherheit entsteht. Hier geht es also nicht bloß um das Ignorieren von Glauben oder das Ignorieren von Gemeinde, sondern es geht um eine lautstarke Ablehnung. Oder man könnte natürlich positiv sagen, es geht um eine Begeisterung für die Artemis der Epheser. Warum begeistern wir uns? Wir sind fasziniert von einer Sache, von einer Idee, von einem Menschen. Und dann beschäftigen wir uns damit und nach stellen wir uns dazu, stellen uns dahinter, wir machen das zu unserem. Wir identifizieren uns damit. Ja, und wenn dann jemand daran kratzt, wie damals Paulus mit seinen Anhängern, dann kratzt das auch an mir und dann geht's zur Sache. Wenn unser Herz voll ist, wenn unser Herz dafür schlägt, für dieses Thema, dann wird uns das immer wertvoller und dann sind wir begeistert. Ich fand faszinierend, in unserem Bibeltext wird erstmal eine verblüffende Umkehrung dargestellt. Nämlich, es geht gar nicht darum, ob Menschen sich für Gemeinde begeistern, sondern es geht darum, Gott identifiziert sich mit Gemeinde. Gott ist begeistert von Kirchengemeinde. Für Gott hat Gemeinde einen hohen Wert und das zeigt sich an seiner Investition. Was ist mir wertvoll? Der zweite Gedanke, einzigartige Form. Gott schuf den Menschen ursprünglich zur Gemeinschaft mit ihm, aber das Geschöpf wandte sich von seinem Schöpfer ab. Und durch diesen Bruch, den die Bibel Sünde nennt, durch diese Trennung, verlor der Mensch sich an den Tod, weil er abgetrennt war von der Quelle des Lebens. Und die Erinnerung an Gott verblasste mehr und mehr. Was tat Gott jetzt? Die Verse 11 und 12. Vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet. Ich denke, wir wissen das. Jüdische männliche Säuglinge werden am achten Tag an der Vorhaut beschnitten. Das war ein Zeichen der Bundeszugehörigkeit, ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Ihr wurdet Unbeschnittene genannt, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Und darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Gott hat einen Plan zur Rettung der Menschen. Und Teil A dieses Plans, er sucht sich ein Volk aus, das Volk Israel. Und hier bei den Juden, dort wird Gottes Reich wieder sichtbar. Sie sind sein Volk. Hier will er seine Macht zeigen. Hier steht sein Tempel. Hier ist der Ort der Gottesbegegnung, der Anbetung. Hier will Gott Wege zeigen, wie man mit ihm leben kann. Wege, wie man umkehren kann. Wege zur Quelle des Lebens. Und deshalb ist Israel einzigartig. Gott hebt Israel heraus aus allen Völkern und die anderen, so steht es hier, waren ohne Verheißung, ohne Hoffnung, wenn sie nicht Juden wurden. Aber das war nur Teil A des Plans. Und Teil B siehst du heute Morgen hier. Schau dich mal um. Derjenige, der neben dir sitzt, gehört zum Teil B von Gottes Plan. Du kannst das gerne mal deinem Nachbarn sagen. Du gehörst zu Gottes Plan. Der Teil B von Gottes Plan heißt nämlich Gemeinde. In Vers 16, da steht: Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben und in seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus hat Juden und Nichtjuden eins gemacht. Wörtlich steht hier, in ihm zu einem neuen Menschen geschaffen. nicht von derselben Art wie vorher, sondern etwas ganz Neues, Unbekanntes, bisher nicht Dagewesenes, Wunderbares kommt jetzt. Und das geschieht in einem Leib. Das ist ein Bild für Gemeinde. Und ich finde ein ganz wunderbares Bild für Gemeinde, weil es deutlich macht, Gemeinde ist nicht in erster Linie eine Organisation oder eine Institution, sondern in erster Linie ein Organismus, etwas Lebendiges, etwas, das sich aus vielen einzelnen Zellen zusammensetzt. Wir sind Jesu Leib. Er ist das Haupt, sagt die Bibel. Er ist der Kopf und wir sind seine Hände, seine Füße, sein Körper. Das ist ein Bild hier in diesem Text für Gemeinde. Eins. Und ich denke, wir spüren, wie brüchig menschliche Bündnisse sind. Das spüren wir gerade jetzt. Plötzlich wird Heimat wieder ganz groß geschrieben. Gerade dann, wenn Menschen aus anderen Völkern zu uns kommen, dann wird auf einmal der Heimatsbegriff wieder ganz groß geschrieben. Oder in meiner Generation war Europa eine Selbstverständlichkeit. Mal schauen, ob das für die nachfolgende Generation noch so ist. Ich hörte kürzlich einen Politiker, der sagte, die Zeit der multilateralen Beziehungen ist vorbei. Es geht nur noch um bilaterale, nur noch um von Land zu Land Beziehung. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit Frankreich, wir mit England, wir mit Russland und so weiter unsere Bündnisse schließen, unsere Beziehungen pflegen. Das große Ganze gibt es nicht mehr. Vielleicht ein bisschen vorschnell, ein bisschen pessimistisch. Aber wir merken, menschliche Bündnisse sind brüchig. Wie ist das in unserem Denken, in unserem Empfinden? Vielleicht merken auch wir, dass wir herausgefordert sind, auch in Gemeinde, auch in Kirche, mit Unterschieden und Vielfalt klarzukommen. Man sagt ja nicht umsonst, es gibt in der Postmoderne, in der wir leben, keinen Konsens mehr. Es gibt nur noch viele Wahrheiten. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Also ist auch Kirchengemeinde herausgefordert, mit der Unterschiedlichkeit und dieser Vielfalt klarzukommen. Und vielleicht erwacht dann in manchen die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, ja, wo doch alles einfacher war. Heute ist so vieles komplizierter und dann denkt man vielleicht, in der Zeit, wo Paulus noch Gemeinde gegründet hat, da war doch alles noch viel einfacher. In den Gemeinden zur Zeit des Paulus, da saßen Sklaven neben ihren Herren. Wir haben hier heute Morgen keinen Sklaven sitzen. Ein Mensch, der verkauft wurde, der keinerlei Rechte hatte und der jemandem gehörte als Ding, als Sache. Und dieserjenige konnte mit ihm machen, was er wollte. Und plötzlich sitzt so ein Mensch, ein Sklave, in einer Kirchengemeinde neben seinem Herrn. Und sie sind eins, sagt Paulus. Da sitzen Männer neben Frauen, für einen Juden völlig undenkbar, in einer jüdischen Synagoge, da sitzen die Frauen irgendwo weit, weit weg. Auf dem Balkon, bis heute so, auf dem Balkon hinten sitzen die Frauen. Nur die Männer sitzen wirklich in dem Gottesdienstraum. Und in einer Gemeinde sitzen Männer neben Frauen und Paulus sagt, sie sind eins. Da sitzt die ehemalige Tempelhure neben ihrem ehemaligen Freier. Da sitzt der ehemalige Zöllner, der auf Teufel komm raus, die Menschen betrogen hat. Neben denen, die er betrogen hat. Und Paulus sagt, wir sind eins. Da sitzt ein Jude, der noch nicht mal in das Haus eines Nichtjuden ging, weil er Angst hatte, er würde dort unrein. Solche Besuche gab es nicht. Und jetzt sitzt ein Jude neben einem Nichtjuden. Und Paulus sagt, ihr seid eins in Christus. In Christus. Und dann merken wir, dass die Unterschiede, die zur Zeit des Paulus waren, die waren existenzieller Natur. Und dann habe ich manchmal den Eindruck, das, was wir als Unterschiede empfinden, sind eigentlich Peanuts. Und in Vers 19, da sagt Paulus, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja zu seiner Familie. Die Gemeinde ist, und das ist ein weiteres Bild in diesem Text, sie ist Volk Gottes, ja sogar Familie. Versöhnungsgemeinschaft, versöhnt mit Gott, aber auch versöhnt miteinander, und zwar immer in Christus. 196 Mal kommt dieses in Christus im Neuen Testament vor. Alles zielt auf ihn hin und alles entsteht durch ihn in Christus. Es geht nur in Christus. Und Gemeinde zeigt jetzt den Weg zur Umkehr auf. Gemeinde zeigt den Weg zu erfülltem Leben auf, zum Frieden. Gemeinde ist einzigartig. Gottes unsichtbare Wirklichkeit wird hier sichtbar. Wisst ihr, was die Herrlichkeit oder die Macht Gottes doch wirklich ist? Das ist dieser Friede, von dem der Text spricht. Dieser Friede, der nur möglich ist in Jesus Christus, der ohne Gleichmacherei, ohne dass alles eingeebnet wird, Menschen eint, weil er die Mitte ist. Deswegen bin ich überzeugt, auch für einen Frieden, der über das rein Geistliche hinausgeht, für einen Frieden auch in dieser Welt, ist Gemeinde der Hoffnungsträger. Eine Gemeinde, wo Christus die Mitte ist. Es wird ohne Jesus Christus in dieser Welt keinen Frieden geben. Und das hebt die Gemeinde heraus. Jetzt gelten der Gemeinde die Zusagen Gottes. Eigentlich ist Gemeinde eine GmbH, eine Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Eine Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Sie ist bestimmt in Christus. Und sie ist der Hoffnungsträger in dieser kranken, verdrehten und zerrissenen Welt. Einzigartige Form. Einzigartig wertvoll. Wir lesen in den Versen 13 und 14 und 16, weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen durch sein Sterben. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde Christi können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Dreimal in diesen kurzen Versen, in diesem kurzen Abschnitt erwähnt Paulus, dass Jesus sein Leben opferte. Und das geschah auch zur Vergebung der Sünde des Einzelnen, ja. Es geschah auch zur Erlösung des einzelnen Menschen, ja. Aber das Hauptziel von Jesu Leben, von Jesu Sterben und auch von seiner Auferstehung, von allem Leid, was er auf sich genommen hat, das Hauptziel war die Entstehung einer neuen Gemeinschaft, eines neuen Volkes, eines neuen Leibes, einer neuen Familie. Versöhnungsgemeinschaft. Gemeinde. Kirche. Und die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde beschreibt die Bibel an anderen Stellen wie die von Braut und Bräutigam. Die Verbindung ist so innig wie bei einem Ehepaar und Jesus gab alles für seine Braut her. Und dann merken wir vielleicht, ja, natürlich, ich kann mir auch Gottesdienste im Fernsehen anschauen. Klar. Gerade in der heutigen Zeit mit den heutigen Möglichkeiten in den Medien, ich könnte meinen Glauben auch irgendwie alleine leben. Aber wenn die Bibel doch sagt, die Kirche, die Gemeinde ist die Braut Jesu, dann merken wir ganz schnell, das passt doch nicht zu sagen, Jesus, dich will ich lieben, aber mit deiner Braut, da möchte ich nicht so viel zu tun haben. Die Verbindung von Jesus und seiner Kirche ist wie die von Braut und Bräutigam. Und dann begreifen wir, Gemeinde ist kein Versuch, ist kein Experiment Gottes, ist kein Mal sehen, ob es klappt oder nicht klappt, sondern Gemeinde ist die Priorität Gottes. Sie ist die Säule der Wahrheit, sagt die Bibel, und diese Wahrheit lautet Evangelium, gute Nachricht. Paulus sagt, wir bitten euch an Christi statt. Wir sind Bittsteller für Jesus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Dazu ist Gemeinde da. Existenzieller Friede. Gemeinde zeigt den Weg zu Gott und damit zum Leben auf. Bei dem nächsten Bild sehen wir, ich weiß nicht, wer von euch selbst ein Haus gebaut hat. Also erst sucht man einen Bauplatz, dann muss man ein Planum erstellen. Man muss die Baugrube vorbereiten, ein Fundament legen. Vorher hat man viel geplant, hat sich mit Banken auseinandergesetzt, ob das Geld denn reicht. Einen Vertrag gemacht, hat einen Architekten beauftragt. So, und dann fängt man an und auf dem Fundament errichtet man dann den Rohbau. Und interessanterweise gibt es dann ja, wenn der Rohbau fertig ist, schon ein Richtfest. Weil dann hat man echt schon was geschafft. Und ist vielleicht auch das erste Mal schon richtig platt. Aber es ist ja nur ein Rohbau. Dann geht's weiter, dann kommt der gesamte Innenausbau, alles was dazu gehört. Und wenn dann der Innenausbau fertig ist, dann ist man immer noch nicht fertig, weil rundherum ist nur Matsche. Ja, und dann fängt man an und gestaltet das Umfeld und dann endlich ist das Haus fertig und man hat unheimlich viel Zeit und Kraft und Geld und Gedanken und richtig Verschleiß da reingesteckt. Und dann will man, dass das nach und nach nicht nur ein Haus ist, sondern auch ein Zuhause wird. Und es ist wertvoll für uns. Vers 20 und 21. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Und durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Das Haus Gottes. Gemeinde, das ist ein weiteres Bild. Gemeinde ist das Haus Gottes, der Tempel Gottes. Und er ist erbaut, so sagt auch unser Text, mit einem ganz wertvollen Baustoff. Mit dem Leben, mit dem Blut Jesu Christi. Und er ist auch der Tragstein. Wir können mit Tragstein nicht so viel anfangen. Vielleicht kann man es besser verstehen, wenn man sich ein Gewölbe vorstellt, ja? So ein Kreuzgewölbe. Das hält ja erst dann in dem Moment, wo dieser Schlussstein in die Mitte kommt, der den Druck aushält von allen Seiten. Ja, erst wird wirklich eine Holzkonstruktion gebaut und darauf werden die einzelnen Steine zueinander geführt. Und dann wird in die Mitte dieser Schlussstein gesetzt. Und erst wenn der Schlussstein drinnen sitzt, dann hält das Ganze. Dann kann die Holzkonstruktion abgebaut werden. Christus ist der Schlussstein. Nimm ihn raus, nimm ihn weg und alles fällt ineinander. Er ist der, der alles trägt, alles zusammenhält. ewige Werte? Schafft nur der Ewige. Ewige Werte schafft nur der Ewige. Und vielleicht ahnen wir den Wert von Gemeinde. Auch durchaus dieser Gemeinde. Unbezahlbar. Und wir dürfen dazugehören, wenn wir wollen. Wir dürfen daran mitgestalten. Einzigartig, wertvoll. Und zum Schluss, für dich einzigartig? Fragezeichen. Nochmal hier diese Verse 21 und 22, der Schluss unseres Textes. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Gemeinde ist die Priorität Gottes. Jesus gab sein Leben für sie her. Ihr Wert ist unermesslich. Aber die Frage bleibt ja, warum sollte mir Gemeinde wertvoll sein? Es ist ja schön und gut, wenn sie Gott wertvoll ist, aber das muss ja nicht zwangsläufig mein Wert dann sein. Nein, muss es nicht. Aber ewige Werte schafft nur der Ewige. Wisst ihr, Ephesus ist eine Ruine. Die ganze Stadt, eine Ruine. Der Tempel der Artemis, eine Ruine. Das Augsburger Stadion, früher oder später, eine Ruine. Mein Haus, irgendwann eine Ruine. Aber Gottes Tempel, die Gemeinschaft der versöhnten Menschen, besteht seit 2000 Jahren und sie wird in Ewigkeit bestehen. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann wird diese Gemeinschaft der Versöhnten überhaupt eins der wenigen Dinge sein, die in Ewigkeit bestehen bleiben. Wenn ich also einen Wert suche, bei dem es sich lohnt, mich zu investieren, einen Wert, der bleibt, einen Ewigkeitswert, dann ist es doch nur klug, Gott zu fragen, was ist dir eigentlich wertvoll? Und dabei geht es absolut nicht darum, irgendeinen kirchlichen Status aufrechtzuerhalten, sondern jede Generation wird herausgefordert sein, diese Versöhnungsgemeinschaft in Christus mit ihm als Zentrum, mit Haut und Haaren, mit Herz und Hand und Verstand neu zu leben. Jede Generation wird dazu herausgefordert sein. Aber wenn eine Generation sich dazu herausfordern lässt, Versöhnungsgemeinschaft in Christus zu leben, in dieser Welt, dann träum mal einen Moment, was für Auswirkungen das haben könnte in dem Umfeld dieser Kirchengemeinde. Für Gott war sein neues Volk, seine Gemeinde, für ihn war nur das Kostbarste, sein Sohn gut genug. Und deshalb sollte uns für Gottes Gemeinde nur das Beste, was wir jeder persönlich geben kann und einsetzen kann, gut genug sein. Es geht dabei nicht um Perfektion. Wisst ihr, Perfektion ist gesetzlich. Jemand hat ja mal gesagt, perfekt aussehen muss nur jemand, der sonst nichts kann. Es geht nicht um Perfektion. Es geht vor allen Dingen nicht daran, dass ich mich messe an dem anderen und meine, ich muss das jetzt so perfekt machen, wie er das macht oder sie das macht. Es geht nicht um Perfektion, es geht um Exzellenz. Wisst ihr, und Exzellenz ist eine Herzenshaltung. Es geht um mein Herz. Wie steht mein Herz zu Gottes Kirche, zu Gottes Gemeinde? Darum geht es. Und das wird neben der Liebe zu Jesu, unser Herz wird neben der Liebe zu Jesus auch beeinflusst von unserer Sichtweise für seine Gemeinde. Mir wird wertvoll, was Gott wertvoll ist. Mir wird mehr und mehr wertvoll, was Gott wertvoll ist. Und ewige Werte schafft nur der Ewige. Amen.